liebe Gäste und letztes uns dann liebe Gemeindeglieder, letztes Mal habe ich euch Grindianer genannt und habe dafür einen vollen Latz bekommen. Ihr nennt euch natürlich Grindler. Vielen Dank für euer herzliches Willkommenheißen. Schon letztes Mal bei der Verabschiedung draußen, da habe ich sehr viel Wohlwollendes entgegengebracht bekommen und es ist schön. Ich weiß auch, dass es die kritischen Stimmen gibt, aber auch das ist gut, solange wir im Dialog sind. Und ich möchte heute gern mit euch wieder hinein ins Gottes Wort. Und es ist schön, dass ihr alle hier seid. Und das Thema, das ich heute mit euch angucken möchte, wir dürfen einmal, genau, sehr gut, den Beamer anschmeißen, ist das Thema das Unaufgebbarsein. Und jetzt ist es ja so, dass ihr lieben Frauen dieses Bild sicherlich kennt. Frauen, die ihren Koffer packen, wenn sie auf Reisen gehen. Aber nicht nur Frauen, sondern auch wir Männer erleben wir das eigentlich immer, also ich erlebe das immer öfters, dass ich viel zu viel Sachen mitnehme. Und wenn ich in meinen Schrank schaue, ich auch merke, ich habe viel zu viel Sachen. Und wenn ihr lieben Frauen mal jetzt in eure Handtaschen kurz schauen würdet, ich bin immer so begeistert davon, was eine Frau denkt, immer alles bei sich haben zu müssen. Und nichts davon dürfte zu Hause bleiben. Aber so sind wir. Wir haben diese verschiedenen Welten und ihr habt diese Welt, aber auch wir Männer. Ah, die Gudrun guckt schon ganz kritisch, ne? Gudrun, da wollen wir zusammen deine Tasche gucken. Nee, ja, jetzt nicht, ne? Aber auch die Männer haben so diese geheimen Welten, so der Keller. Wenn oben alles schön aufgeräumt ist in der Wohnung, aber der Keller ist so der Schatz der Männer, so der Sammler. Und wenn man dann sie fragen würde, könntest du davon irgendetwas entbehren, würden sie sagen, nee, brauche ich alles. Ja. Dieses Bild wurde geschossen auf irgendeinem Flughafen. Diese kleine Familie geht auf Reisen. Und das ist genau das, von was ich spreche. Wir denken, das alles haben und brauchen zu müssen. Und oftmals nach dem Urlaub merken wir, wie viel wenig davon wir eigentlich wirklich gebraucht haben. Und jetzt wollen wir mal unseren Glaubenskoffer packen. So gemeinsam. Denn jeder von uns hat, wenn du gläubig bist, so seinen Glaubenskoffer und oder Rucksack und da stecken ganz viele Dinge drin, die du so mit dir mitschleppst. Und der wurde gepackt von dir im besten Fall oder er wurde gepackt durch die Gemeinde, in der du aufgewachsen bist oder noch früher als Kind wurde er gepackt von deinen Eltern. Und dann hieß es, und das muss noch rein, und das muss noch rein, und das kommt auch noch dazu. Und da haben wir nicht nur einen Glaubenspunkt, sondern 27, und die stecken alle auch da noch mit drin. Und wir merken, dass wir als Kirche einen unheimlichen großen moralischen Koffer mitschleppen, wo wir alles sagen, das alles ist wichtig, und wir haben das Gefühl, es wird von Mal zu Mal mehr. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was ist eigentlich von all dem, was du da mit dir mitträgst, eigentlich das Unaufgebbare? Also was ist das, was du wirklich brauchst und von welchen Sachen könntest du dich auch verabschieden? Fokussier dich mal auf das Unaufgebbare. Hinterfrag mal den Inhalt deiner Tasche. Und dann kommt noch dazu, dass wir nicht nur im Hier und Jetzt leben, sondern wir sind ein Teil einer Geschichte, so wie wir der deutschen Geschichte, so wie die deutsche Geschichte unsere Kultur prägt, so haben wir auch eine Geschichte der Adventgemeinde, die unsere Tasche mitfüllt. Wir sind ein Teil dieser Geschichte. Wir leben nicht nur im Hier und Jetzt und unsere Pioniere vor 150 Jahren, die haben uns geprägt und auch die Sachen liegen da mit bei uns drin. Und die Tasche scheint voll zu sein. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass sie den einen oder den anderen auch in die Knie zwingt. Dass wir sagen, es ist zu viel. Vor allem bei der Jugend, ich habe es bei der letzten Predigt auch schon angesprochen, oftmals sagen die Jugendlichen, diese moralische Erwartungshaltung, die ist so riesig, dass sie mich in die Knie zwingt und viele gehen aufgrund dessen. Ich kenne eine Jugendliche noch aus der Baden-Württemberg-Zeit heraus, die dann gesagt hat, und das ist heute so ein Klassiker, ich brauche eine Auszeit, ich bin nicht mehr ein Teil der Gemeinschaft, ich muss erst mal klarkommen und mich fragen, was ist eigentlich mein Glaube? Und das ist gut, denn sie schaut in ihren Koffer hinein um sich einmal neu zu definieren, was eigentlich wirklich nur wichtig ist. Was ist für dich das Unaufgebbare? Und du wirst sagen, vieles erstmal, weil da deswegen ist es ja auch mit drin. Doch ist es für dich das Unaufgebbare oder sagst du, es ist für Gott das Unaufgebbare, das, was Gott möchte, dass ich da mit in meiner Tasche drin mittrage? Und ich habe dich aber nicht gefragt, was für Gott das Unaufgebbare ist, sondern was für dich das Unaufgebbare ist. Was hat für dich die höchste Priorität von allem? Wenn du alles mal so auslegen würdest, was würdest du markieren und sagen, also das hat allerhöchste Priorität. Wir können es auch anders benennen. Stell dir vor, all deine Sachen, die du so angesammelt hast, sind in deinem Haus und das Haus fängt an zu brennen. Und jeder, der schon mal so eine Brandschutzmaßnahme da mitgemacht hat oder bei der Feuerwehr oder so, weiß, dass so eine Wohnung lichterloh brennt innerhalb von ein paar Minuten. Das heißt, du hast wirklich nur ein paar Sekunden, um das Haus zu verlassen. Was würdest du rausnehmen? Was könntest du entbehren? Aber was würdest du auf jeden Fall noch mitnehmen, wo du sagst, wenn ich das verlieren würde, dann würde etwas Gravierendes fehlen? Etwas tun und etwas haben. Das sind Dinge, die bestimmen primär unser Denken und unser Handeln. Das kennen wir in unserem Alltag. Wir definieren uns dadurch, was wir tun, beruflich, und das, was wir haben. Das Haus oder die Wohnung, das Auto oder das besondere Auto, den Job. Und das macht dich aus und es definiert dich. Auch im religiösen Sinne fragen wir uns genau diese Sachen. Was habe ich durch meinen Glauben oder was muss ich tun für meinen Glauben? Weil wir so ein Denken grundsätzlich bei uns haben, fragen wir uns auch diese Fragen auch innerhalb religiösen, auf denen wir uns befinden. Die Sache ist aber die, dass das Evangelium dir nie Antworten darauf geben möchte, was du tun hast oder was du dadurch hast, sondern die eigentliche Frage, die primäre Frage, die das Evangelium dir stellt und du beantwortet werden soll, ist: Wer bist du? Sie möchte dir Antworten geben auf die Frage, wer du eigentlich bist. Und das kann klargestellt werden durch die Frage, was für dich das Unaufgebbare ist. Und vielleicht könnt ihr mir gerade in diesem Moment noch nicht folgen, aber später, ich hoffe, dass es zum Ende der Predigt dann zur Erleuchtung gekommen ist. Alles, was ich tue und alles, was ich habe, bin ich die Summe all dessen? Ist mein Glaube die Summe all dieser Sachen, die ich mit mir mittrage, durch die ich mich definiere? Oder muss ich vielleicht sogar manche Dinge aufgeben, um das Unaufgebbare zu finden? Worum es mir hier geht und zu was ich euch ermutigen möchte, ist, dass ihr in die Reflexion geht, immer und immer wieder. Dass ihr darüber reflektiert und dass ihr euch hinterfragt, was euren Glauben eigentlich ausmacht, dass ihr neu ihn einstuft, dass ihr mündig seid, und ich hoffe, dass ihr euch so seht als mündige Christen, dass ihr Dinge verinnerlicht und nicht nur tragt, weil euch irgendjemand diese Tasche auferlegt hat. Und vielleicht, und dieser Gedanke kam mir dann, vielleicht lenken uns diese Dinge auch vom Wesentlichen ab. Und ihr wisst, oder vielleicht wisst ihr es auch noch nicht, dass wir zurzeit über Gemeindeneustrukturierung nachdenken, über Gottesdienstneustrukturierung nachdenken, und da tun wir genau das. Uns fragen, was ist das Wesentliche, was ist das Unaufgebbare, und gibt es vielleicht Dinge, die uns ablenken oder die uns sogar vielleicht bremsen, die man auch ablegen darf. Tschernobyl 1986. Mehr muss ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und alle mussten innerhalb von Minuten die Gegend um Tschernobyl verlassen, den Ort Tschernobyl verlassen. Monate später, auf Drängen der Bevölkerung, die dort gelebt haben, öffnete die Regierung wieder die Pforten, dass die Bevölkerung wieder zurück in ihre Häuser gehen kann, um noch Wertsachen zu holen. Es gab aber auch Menschen, die gesagt haben, wir wollen da wieder hin, da möchte ich leben. Das ist mein Zuhause. Die Regierung hat sie gewarnt und gesagt, dass es mit hohen Risiken verbunden ist und dass es lebensgefährlich ist. Und obwohl sie es wussten, dass es lebensgefährlich ist, in Tschernobyl wieder einzuziehen in ihre Häuser, taten es einige, weil es ihr Zuhause ist, weil es das ist, wo sie gesagt haben, es ist für mich unaufgebbar. Auch wenn sie wussten, dass es ihr Leben kosten wird. Es gibt so eine Begebenheit in der Bibel, die ich euch mit euch angucken möchte, die das wieder reflektiert. Und das ist der Text. Und weil der Text viel zu viel ist, habe ich mich entschieden, den Text heute nicht vorzulesen, sondern euch abzuspielen als ein Video.
Im Vorbeigehen sah Jesus einen Mann, der von Geburt blind war.
Rabbi, wer ist schuld, dass er blind geboren wurde? Hat er selbst oder haben seine Eltern gesündigt?
Seine Blindheit hat nichts mit seinen Sünden zu tun, noch mit denen seiner Eltern.
Er ist blind, damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird. Solange es Tag ist, müssen wir die Taten Gottes vollbringen, der mich gesandt hat. Es kommt eine Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt.
Als Jesus dies gesagt hatte, nahm er Erde in die Hand, spuckte darauf und rührte einen Brei mit seinem Speichel an. Er strich den Brei auf die Augen des Mannes.
Geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht.
Schiloach bedeutet der Gesandte.
Ich bin der Mann.
Wie kannst du auf einmal sehen?
Der Mann, der Jesus heißt, machte einen Brei, strich ihn auf meine Augen und sagte, geh zum Teich Schiloach und wasche dein Gesicht. Ich tat, wie er sagte. Und gleich nach dem Waschen konnte ich sehen.
Wo ist er?
Ich weiß es nicht.
Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, vor die Pharisäer. Der Tag, an dem Jesus einen Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei.
Der Mann strich einen Brei auf meine Augen. Ich wusch mein Gesicht und jetzt kann ich sehen.
Wenn er das getan hat, kann er nicht von Gott kommen, weil er die Sabbatvorschriften nicht einhält. Wie kann jemand, der ein Sünder ist, solche Wunder vollbringen?
Die Meinungen waren geteilt.
Du sagst, er hätte dich vom Blindsein geheilt. Was hältst du denn von ihm?
Er ist ein Prophet.
Die Pharisäer wollten ihm aber nicht glauben, dass er blind gewesen war und nun sehen konnte. Sie riefen seine Eltern und verhörten sie.
Ist das euer Sohn? Ihr besteht darauf, dass er blind geboren wurde? Wie sollte er dann jetzt sehen können?
Wir wissen, dass er unser Sohn ist und blind geboren wurde. Aber wir haben keine Ahnung, auf welche Weise er sehend wurde oder wer ihn sehend gemacht hat.
Fragt ihn selbst. Er ist alt genug und kann selbst Antwort geben.
Sie sagten das, weil sie vor den führenden Männern Angst hatten. Diese hatten nämlich beschlossen, alle aus der Synagogengemeinde auszuschließen, die sich zu Jesus als den versprochenen Retter bekennen würden. Aus diesem Grunde sagten seine Eltern, er ist alt genug, fragt ihn selbst. Die Pharisäer ließen den Blindgeborenen ein zweites Mal rufen.
Schwöre bei Gott, dass du die Wahrheit sagst. Wir wissen, dass dieser Mann, der dich geheilt hat, ein Sünder ist.
Ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist oder nicht. Aber eines weiß ich. Ich war blind. Und kann jetzt sehen.
Was hat er getan? Wie hat er dich sehend gemacht?
Das habe ich euch schon erzählt, aber ihr habt nicht zugehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Möchtet ihr vielleicht auch seine Jünger werden?
Da beschimpften sie ihn.
Du bist also ein Jünger von ihm. Wir aber sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose gesprochen hat.
Aber von diesem Menschen wissen wir nicht einmal, woher er gekommen ist.
Wie kann das denn sein? Ihr wisst nicht, woher er kommt, aber mich hat er sehend gemacht. Wir wissen doch alle, dass Gott das Gebet von Sündern nicht hört. Er hört nur auf die, die ihn ehren und seinen Willen befolgen. Seit die Welt besteht, hat noch niemand von einem Menschen berichtet, der einen Blinden sehend gemacht hat. Käme dieser Mann nicht von Gott, wäre er dazu nicht fähig gewesen.
Du bist schon von Geburt an ein Sünder. Und willst uns belehren? Uns?
Und sie warfen ihn hinaus.
Wenn wir von Glauben sprechen und von Religion, dann reden wir auch immer über ein System. Und unsere Kirche, in der wir uns aufhalten, ist so ein System. Und dieses System ist voll beladen. Und das wirkt auf jeden von uns. Auch bei den Geheilten. Auch da wirkte eben dieses System auf ihn sehr gewaltig. Und dieses System ist nicht grundsätzlich schlecht, wie es in diesem Abschnitt jetzt gezeigt wurde. Da gibt es viele gute Dinge. Und es wirkte auf sie alle, es wirkte auf die Eltern, die dann ihre Art der Entscheidung getroffen haben, und es wirkte auf ihn. Und durch die Befragung, zu der er gezwungen wurde, kam er zum Punkt, sich fragen zu müssen, was ist für mich das Unaufgebbare? Die Eltern, sie haben sich entschieden, so auch er. Doch er hat die richtige Frage gestellt. Er hat sich getraut, weil es für ihn wichtig wurde, das zu erkennen. Und weil er seine Entscheidung getroffen hat, weil er für sich das Unaufgebbare entdeckt hat, auch wenn er es noch nicht definieren konnte, und er seine Entscheidung getroffen hatte, wurde er aus dem System rausgeworfen. Und aus dem System rausgeworfen zu werden, bedeutete damals keine soziale Absicherung mehr zu haben, bedeutete damals wie ein Aussätziger behandelt zu werden, einer, der nicht mehr dazugehört. Das ist der Text, den wir gerade gesehen haben. Und in dem Verhör, in diesem Disput, den er hatte, kommt er zu der Erkenntnis, weil er über Jesus nachdenken musste und sie ihn fragen, wer er ist, sagte er, das ist doch dieser Mann, irgendein Mann, der mich gesund gemacht hat, der mich heil gemacht hat. Es ist nicht interessant, dass er hier ein Wunder erlebt von jemandem und ihn einfach nur als irgendeinen Mann darstellt. Als er dann weiter mit den Schriftgelehrten und Pharisäern im Gespräch ist, reflektiert er mehr darüber nach und erkennt, Moment mal, wer hat schon jemals zuvor jemanden sehend gemacht und muss dann für sich eingestehen, es muss ein Prophet sein und nennt ihn dann einen Prophet. Und dann wird er aus der Synagoge hinausgeschmissen. Und dann haben wir folgenden Text. Und das ist der Kern dieses Erlebnisses aus dieser Geschichte. Als Jesus hörte, dass sie ihn aus der Synagogengemeinde ausgeschlossen hatten, suchte er ihn auf und fragte ihn, glaubst du an den Sohn des Menschen? Der Mann erwiderte, sag mir, wer es ist, Herr, denn ich würde gern an ihn glauben. Und Jesus sagt, du hast ihn gesehen und jetzt spricht er mit dir. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Was hier passiert, ist für mich wunderschön. Jesus hört, dass dieser Mann aus der Synagoge hinausgeschmissen wurde und sein Herz brennt für uns Menschen. Also geht er ihm hinterher, weil dieser Mensch jetzt am Boden zerstört ist. Und er begegnet ihm und er nimmt ihn wahr. Wo ihn alle rausschmeißen, mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen, ist er derjenige, der auf ihn zugeht und ihm das Gefühl vermittelt und ihm signalisieren möchte, du bist mir wichtig. Und als er diese Begegnung mit Jesus hatte, dann erkennt er, dass er wahrlich vor dem Sohn des Menschen steht, also vom Gottessohn selbst. Für Jesus, und das ist die Botschaft, die jetzt zum Ausdruck kommen möchte, für Jesus bist du, und auch du heute, du Zuhörer, für Jesus bist du das Unaufgebbare. Jesus selbst, und das lesen wir in all den Evangelien, hat alles im System, in dem damaligen System hinterfragt. Da es ihm immer um das Unaufgebbare geht. Und dadurch findet er das Unaufgebbare und behält es im Fokus. Und zwar dich als Mensch. Du, der du ein Mensch bist, das ist für ihn das Unaufgebbare schlechthin. Jesus suchte ihn. Und durch die Begegnung, durch das Dasein, wo er am tiefsten Punkt war. Ich möchte es euch noch einmal aufzeigen. Es ist interessant für mich, dass der Mann selbst durch das Wunder ihn nur als einen Mann bezeichnet. Durch den Disput er ihn als Propheten anerkennt. Aber erst, als ihm Jesus begegnet ist, in dieser tiefen Begegnung zwischen ihm, dieser ganz persönlichen Begegnung, erkennt er erst, wahrlich, das ist der Messias selbst und nicht durch das Wunder, das geschehen ist. Es geht nicht darum, etwas zu tun im religiösen Sinne oder dadurch etwas zu haben, sondern im Evangelium geht es immer darum, um eine persönliche Begegnung und eine persönliche Beziehung zum Sohn Gottes. Durch ihn wird das Sein neu bestimmt. Dieses Ich Bin hat dieser Mensch in der Begegnung mit Jesus, nachdem er rausgeschmissen wurde, für sich erkannt. Ich bin diesem Messias alles wert und er hat sein Unaufgebbares gefunden. Und darauf möchte das Evangelium auch dir deine Antwort geben. Und von da aus wird dann alles abgeleitet. Weil du erkannt hast und weil du angenommen wurdest von Jesus, weil du deine persönliche Begegnung mit ihm hattest, aufgrund dessen sitzt du heute hier. Und ich wünsche mir das so sehr für jeden von euch, dass das genau die Reihenfolge ist. Und weil du erkennst, wer du bist und welchen Wert du hast durch Jesus, dadurch wird dann definiert, was du hast und dadurch wird auch dann definiert, was du tun wirst, aus deiner Freiwilligkeit heraus, aufgrund deiner Dankbarkeit. Und dann kannst du ganz neu beginnen, deinen Glaubensrucksack mit deinen Glaubensüberzeugungen zu füllen. Mit ihm gemeinsam. Und es könnte sein, dass dein Rucksack dann genauso voll ist wie zuvor. Der Unterschied aber ist, dass du deinen Rucksack diesmal selbst gefüllt hast. Mit ihm zusammen. Und alles, was du in diesem Rucksack trägst, hat Sinn für dich und ist für dich bedeutsam und hat einen persönlichen Bezug für dich. Oder aber er bleibt nur halb voll oder wird sogar vielleicht noch voller. Ganz nach deiner Erkenntnis im Zusammenspiel mit ihm. Ich habe für mich diesen Rucksack einmal komplett ausgeleert und wollte erstmal einen leeren Rucksack haben. Ich habe alles rausgeschüttet, was da hineingeschmissen wurde von all den Leuten, die dachten, dass sie wissen, was für mich gut ist. Und als der Rucksack so leer war, fühlte ich mich auch erstmal frei. Und es ist gut, aufatmen zu dürfen. Und dann hatte ich meine Begegnung mit Jesus. Und dann habe ich angefangen, die Dinge wieder hineinzulegen, die für mich wichtig sind. Und diesen Rucksack trage ich heute. Aber auch heute noch schaue ich immer wieder hinein und frage, was ist wichtig? Was kann bleiben und was kann auch vielleicht raus? Welchen Wert hat das für mich? Und wenn wir uns über den Gottesdienst Gedanken machen wollen in den nächsten Monaten, dann ist es genau, hat es genau das Bestreben, das zu tun, uns zu fragen, was ist für uns das Unaufgebbare? Was hat für uns hohen Bestandteil? Und ich wünsche dir, dass du das immer wieder tust und dass du erkennst, dass Jesus für dich dein Mittelpunkt ist, weil du eine persönliche Beziehung hast mit ihm. Du wirst es nicht erleben durch die Gottesdienste, dadurch, dass du einmal im Monat, einmal in der Woche zum Gottesdienst erscheinst. Du wirst das nur dann erleben, wenn du diese persönliche Begegnung mit Jesus hast, so wie der Heilgewordene sie hatte, nachdem er rausgeschmissen wurde. Und dann zu sagen, ja Herr, du bist wahrlich der Messias. Ich habe das Unaufgebbare gefunden. Ich wünsche dir, dass du in Jesus das Unaufgebbare siehst, dass du niemals loslassen möchtest. Denn für ihn bist du das Unaufgebbare. Das ist sein Fokus. Das wünsche ich mir und dir und auch in der Zusammenarbeit, die noch vor uns steht. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Amen.